So, jetzt sitze ich mit Schrammel hier im Wohnzimmer und er hat mir gerade eine sehr beeindruckende Sammlung von Liedern aus den 80er Jahren, die auf drei Schallplatten versammelt sind, gezeigt. Es wird demnächst veröffentlicht unter dem Titel Heldenstadt anders und ist quasi eine Anthologie von Punkbands aus Leipzig aus den 80er Jahren, von 80 bis 89 so ungefähr. Und auch aus dem Punk-Umfeld, so ein bisschen experimentellere Sachen können vielleicht auch noch mit drauf sein. Ja, wie ist denn das zustande gekommen? Erzähl doch mal.
Naja, die Sache ist, als wir damals die Wutanfallplatte gemacht haben, da sind plötzlich die Kontakte zu anderen Bands mit entstanden. Und die haben natürlich immer ihre Geschichten auch erzählt. Und da haben wir gesagt, Mensch, das muss man veröffentlichen. Ne? Jede Band hat da eine eigene Geschichte und verdient sozusagen, dass man an sie erinnert, ne? Dass sie nie vergessen werden. Und das geht nur über eine Schallplatte. Und Leipzig war eine ganz, ganz große Szene, aber was eben bis jetzt immer gefehlt hat, war eben ein allumfassender Soundtrack zur Szene und zu den Büchern, die es gibt. Und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt.
Ja, die Leipziger Szene hat den ja, also in den frühen 90er Jahren war da auch noch ziemlich viel in Leipzig los, der Schwarze Kanal oder die Art. Aber die Sachen vor 89 waren dann doch so ein bisschen verstreuter auf Kassetten und so weiter. Wie hat sich da eure Materialsuche dann gestaltet? Eigentlich, das müssen doch irrsinnig viele Bänder gewesen sein und auch irrsinnig viele Personen wahrscheinlich, die dann damit involviert wurden.
Ja, also das ging los. Die Idee war, wir machen eine Doppel-LP mit jeweils zwei Liedern von den Bands, die wir so kannten. Das war so eine Handvoll. Also die bekannten Namen Ladentat, Die Art, Defloration. Und als wir dann recherchiert haben, wurden es plötzlich immer mehr Bands. Ne? Also wenn man ein Interview mit jemandem gemacht hat, sagte der, ja, ich kann mich an die und die Band erinnern und frag doch mal da. Und plötzlich wurde das immer mehr und mehr und am Schluss waren wir bei 62 Namen von Bands, wo dann die Frage war, was gibt's für Material? Ist noch was da? Und bei manchen war es einfach, die hatten ihre Sachen schon digitalisiert. Und bei manchen gab es einfach nichts mehr. Also da war die Archivsuche dann wirklich da, dass wir dann in Garagen alte Tonbänder gesucht haben und entfitzt haben, Kassetten wieder zusammengeklebt haben und uns da durchgehört haben, ob wir noch irgendwelches Material finden. Und wir sind tatsächlich fündig geworden an vielen Stellen. Also das Material, es ist unglaublich, was noch da war.
Ja, und das ist auch ein bisschen dokumentiert in einem sehr dicken und schönen Beiheft da zu dieser Dreifach-Compilation. Da habt ihr wahrscheinlich auch lange dran gesessen, jetzt da die Texte zu redigieren mit sehr persönlichen Einblicken.
Ja, also das Ziel war, dass die Leute schreiben, die dabei waren, die es wirklich wissen, ne? Und dass wir also A, die Geschichten der Bands erzählen mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren. Also die Bands sollten selber entscheiden, wie sie dargestellt werden wollen und was die Geschichte dahinter ist. Und dann haben wir noch das Umfeld. Also zur Musik gehört nicht nur die Band, sondern gehört eben auch Auftrittsmöglichkeiten. Was gab es da in Leipzig? Und zwei ganz besondere Dinge, der Mockauer Keller als einzige autonome Arbeit in der ganzen DDR. Das musste natürlich jemand schreiben, der das mit organisiert hat. Das konnte eigentlich nur Ratte sein. Oder die IG Rock als eine andere Sache, die es auch nur in Leipzig gab, wo Bands spielen konnten, die keine Einstufung hatten. Wenigstens einmal. Das musste auch jemand recherchieren, wie Dieter Mörschen zum Beispiel, der bei unwahrscheinlich vielen dieser Konzerte dabei war und sich da durch die Archive und Stasi-Unterlagen gesucht hat, sozusagen, um das zu rekonstruieren, was steckt denn dahinter, was war denn das? Oder Rai Schneider, der auch ein Protagonist der ersten Stunde war, der Texte für Wutanfall geschrieben hat, zum Beispiel. Nur der konnte die Geschichte der ersten Punks zum Beispiel nochmal erzählen in Leipzig. Und so ist es ein ganz buntes Werk geworden, wo viele, viele unterschiedliche Geschichten drinstehen und es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
Wie ist denn das zeitlich überhaupt so verortet? Also ist das so chronologisch, war Anfang der 80er eher weniger dann über und tendiert das so ein bisschen zu dem Ende der 80er Jahre dann, oder?
Nee, es ist von allem was dabei. Also bei der Auswahl von den Bands haben wir festgestellt, eigentlich wollten wir Punk machen und dann haben wir festgestellt, der Begriff ist zu klein. Ne? Also wir müssen das ausweiten und da haben wir gesagt, okay, wir machen Untergrund und die Bands müssen ihre Wurzeln im Punk haben. Ne? Das war die Sache. Und eingegrenzt haben wir es wirklich 81 bis 89 und es gibt eigentlich kein Hauptaugenmerk auf eine gewisse Zeit, sondern jede Epoche, sage ich mal, oder jede Generation, die da war, hat ihre Bands gehabt und ist eigentlich sehr gleichwertig dargestellt.
Gab es so wichtige Gruppen und wichtige Orte, die so ein bisschen verknüpft waren da? Also ich meine, Wutanfall und Lattentat ist jetzt klar irgendwie.
Naja, es gibt natürlich schon Stränge in Leipzig, ne? Also Wutanfall und Hau als die ersten offiziellen Punkbands in Leipzig. Die Musiker haben natürlich dann in anderen Bands gespielt, ne? Also das geht bei Herz weiter, bei Hau sind eher die Nachfolger Lattentat gewesen. Aber auch dort ist wieder Stracke dabei, der Vorhersänger bei Wutanfall war. Das ist schon ein Strang, der sich durchzieht. Und dann gibt es natürlich auch in anderen Stadtteilen Stränge von Leuten, die Bands gegründet haben und dann in anderen Bands spielen. Aber im Prinzip sind es ganz viele Einzeldinger, ne? Also es sind auch Bands drauf, die wirklich von Mitte der 80er bis Ende der 80er in der gleichen Besetzung durchgespielt haben.
Und ab 85 oder 86 gab es dann ja so eine kleine Liberalisierung, so ein bisschen mit den anderen Bands dann auch so ein Versuch, da die Subkultur da ein bisschen rüber zu zerren in die offizielle DDR. Macht sich das bemerkbar, dass dann da mehr Gruppen Ende der 80er Jahre und mehr Aktivitäten sich entfalten?
Naja, live natürlich, ne? Also dadurch, dass es die Möglichkeit gab, für manche Bands eine Einstufung zu machen, konnten die natürlich auch in offiziellen Dorfsälen spielen, was für illegale Bands natürlich absolut nicht möglich war. Aber es gab bis 89 Gruppen, die sich einer Einstufung verweigert haben, ne? Also die beiden Stränge laufen natürlich parallel. Wir haben es auf der Platte, auf dem Sampler auch so ein bisschen aufgesplittet, dass wir gesagt haben, die erste Platte sind Bands ohne Einstufung, also die wirklich Untergrund geblieben sind. Und die zweite Platte sind Bands, die eine Einstufung hatten. Aber es gibt nicht nur diese beiden Stränge, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Also auch Gruppen, die auf eine Mittelstufe verzichtet haben, weil sie ihren Namen nie ändern wollten. Ne? Oder Bands, die auch an manchen Stellen gesagt haben, also wir gehen so und so weit, aber nie weiter. Ne? Also zum Beispiel eine Band wie Zorn, die auf dem Amiga-Sampler drauf waren, sich aber verweigert haben, auf dem FDJ-Pfingsttreffen zu spielen. Ne? Die dann gesagt haben, also das ist uns zu viel Vereinnahmung. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Oder auch Bands, die wie Neurot, die eine Einstufung hatten, aber die Einstufung auch genutzt haben, um illegale Bands unter ihrem Namen und ihrer Einstufung spielen zu lassen. Ne? Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Gab es für dich da noch so Entdeckungen, Bands, die du nicht so auf dem Schirm hattest und die doch dann sich als recht wichtig für die Leipziger Szene so herausgestellt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, da haben wir ewig gesucht, das war ein Name Trübkraft umsonst. Das war, das, das schwebte irgendwie drüber und plötzlich fanden wir bei YouTube zwei Lieder. Und die waren so genial, eigentlich, dass wir gesagt haben, die müssen wir mit auf diesen Sampler nehmen. Aber niemand wusste, wer das ist. Na, und also wir waren kurz vorm Aufgeben, bis dann doch jemand sagte, na, das ist der Cousin von dem und dem. Und so kam der Kontakt zustande. Also es war für mich vollkommenes Neuland und es wäre unwahrscheinlich schade gewesen, die wegzulassen. Oder auch Karl-Heinz, ne, eine Band, die ich vorher gar nicht kannte. Und wo mir Leute in einem Interview dann sagten, die habe ich 89 in der Michaeliskirche gesehen und die waren so wahnsinnig und so. Und da musst du unbedingt mal gucken, ob du die noch zusammenkriegst. Und, ne? Und also das war immer so ein bisschen so ein Indiana Jones-Spiel. Ne? Also was da zustande kam oder auch die Kontakte, die dann entstanden, das war Wahnsinn. Ne? Und also eine Story fällt mir beispielsweise ein von zwei Bandmitgliedern, die beide in der Uniklinik arbeiten und sich seit Jahren kennen. Und erst über den Sampler festgestellt haben, dass beide jeweils in Bands gespielt haben, zum Beispiel, ne? Also absolut Wahnsinn.
Und ein bisschen ist in dem Sampler ja auch 89 mit drin in Form des Titels Heldenstadt anders. Eben die Heldenstadt war schon ein Bezug dann zu 89. Welche Rolle haben die Bands dann so um 89 rum dann in den Umbrüchen der Zeit gespielt? Hast du da einen Einblick gewonnen durch die jetzt Tätigkeit?
Naja, also die Bands, die um den Mokauer Keller rum waren, beispielsweise, die sind ja im Prinzip, oder der Mokauer Keller ist ja auf die Straße gegangen, 89 mit, ne? Und den Soundtrack dazu hat der Schwarze Kanal beispielsweise geleistet und geliefert, ne? Also während der Wendewirren, aber auch die Reaktionskonzerte danach sozusagen. Da war der Schwarze Kanal ein ganz fester Bestandteil. Also A, die Mitglieder der Band, aber auch die Musik. Ne? Und das merkt man an vielen Liedern natürlich, ne? Wie das Sacco und Vanzetti beispielsweise ist für mich ein absolutes Wendelied. Das ist für mich wie ein Sargnagel eigentlich ein Stück weit, ne? Oder die Mauer bleibt stehen oder solche Sachen, ne? Also, da, und man merkt natürlich, es gibt natürlich auch Konzerte, wo sie Solo-Konzerte gespielt haben, Soli-Konzerte für die verhafteten Leute zum Beispiel, ne, und Spendenaufrufe gemacht haben. Also die Bands sind ganz wichtig für die Wendewirren hier in Leipzig. Und dieses Heldenstadt, das war eine lange Überlegung, wie wir es nennen, weil ich habe ein ganz großes Problem mit dem Begriff Heldenstadt. Ne, was ist denn, wer definiert denn Heldenstadt? Und die Leute, die Heldenstadt definiert haben, das sind nicht unbedingt meine Freunde. Und da haben wir gedacht, wir müssen mit dem Wort müssen wir spielen. Ne? Also das in Frage stellen und Stachel sein und darauf hinweisen, dass diese Heldenstadt sozusagen nie erst 89 entstanden ist, sondern da waren Leute vorher da, die haben den Weg geebnet. Die haben von der Bühne her vorher, jahrelang vorher das gesungen, was dann plötzlich in der Masse geschrien worden ist. Ne? Also die waren auch mutig. Ne? Und da waren keine 500.000 um ihn rum. Und an die sollte man auch erinnern. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Und das sollte der Name Heldenstadt anders sozusagen, naja, ausdrücken.
Das ist ja auch in dem Buch Herauf Krawall, das auch so einen Blick wirft auf die 80er Jahre in den Subkulturen in Leipzig und auch, aber auch die anfänglichen 90er Jahre, eigentlich ein ganz wertvoll, dass da auch so ein kritischer Blick auf diesen Mythos 89 geworfen wird und auch von Leuten eben, die wirklich ein Interesse dran haben, was an der Gesellschaft zu ändern und die das auch ernst meinen halt und dann nicht nur irgendwie, denen nicht nur daran gelegen ist, eben da irgendwas zu romantisieren oder so an der Vergangenheit. Habt ihr das auch versucht, so ein bisschen kritisch drauf zu blicken?
Naja, eher die Geschichten, die in der Platte drinstehen. Ich denke, die stehen kritisch genug da. Und auch die Lieder, ne, die auf der Platte drauf sind. Ich denke, das sind alles sehr kritische Lieder, ne, die eigentlich mit dem System unvereinbar sind. Ne? Und da wird natürlich auch oft genug darauf hingewiesen, sozusagen, dass der allgemeine Spießbürger was anderes will, wie diejenigen, die auf der Platte drauf sind und die Lieder singen. Ne? Also ich erinnere mich hier an Neurot im Zentrum. Ne? Also das, was du tust, steht im Widerspruch zu dem, wie du denkst. Ne? Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, die man da ansetzen kann und die das sehr kritisch hinterfragen.
So gesehen war es wahrscheinlich nicht so einfach, das dann 89 abzuhacken, die Repräsentation, aber es war wahrscheinlich auch nötig, das irgendwie einzugrenzen, oder?
Ja, also 1990 kommt eine Flut von Kassettenaufnahmen und auch neuen Bands dazu. Wir mussten 89 wirklich Schluss machen an dieser Stelle, weil es das Bild komplett verfälscht hätte. Ne? Also 1990 waren plötzlich Dinge möglich, die 1989 noch nie möglich waren. Und deswegen haben wir es eben so festgelegt, dass wir wirklich gesagt haben, 81, also der Beginn der Punk-Szene in Leipzig bis 89. Ne?
Und der eigentliche Anlass jetzt des Interviews ist auch, dass das Heldenstadt anders Vinyl dann am 12. September feierlich veröffentlicht wird im UT Connewitz mit einem Festival. Habt ihr da so an Bands nochmal reformieren können und die in der Gegenwart nochmal auftreten wollen?
Ja, das ist total verrückt. Also, wir haben überlegt und haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine große Feier, wo wir alle Leute, die mit diesem Sampler zu tun hatten, das sind ja fast 70 Leute, die da mit geschrieben haben und ihre Informationen und ihre Fotos gegeben haben, eigentlich müssen wir uns bei denen bedanken. Und eigentlich müssen wir eine große Party feiern. Nur ist aber nur das Problem, wenn du eine Rekord-Release-Party machst von einer Schallplatte, wo Bands drauf sind, die es eigentlich alle nicht mehr gibt, was machst du da? Und da haben wir gesagt, also der Schwarze Kanal spielt ab und an mal noch, die müssen wir irgendwie mit einplanen und vielleicht kriegt man mit Ach und Krach noch eine zweite Band hin. Und mit einem Schlag meldeten sich ganz viele Bands und sagten, wir wollen auch noch mal spielen. Ne? Und das waren dann nach 17 Bands musste man dann Schluss machen. Und so ist aus diesem einen Abend und der einen Band 3 Tage und 17 Gruppen geworden, die alle noch mal auftreten. Und wo ich auch schon Mäusel sein durfte, also die alle miteinander richtig fit sind, ne? Und richtig Bock drauf haben und für einen Spaß spielen. Ne? Es wird wirklich eine geile Party werden.
Gibt es auch Bands, wo ihr nichts gefunden habt oder so, die dann nicht so richtig mit reingekommen sind, weil ihr kein Material mehr hattet oder keine Leute?
Ja, das war ganz schmerzhaft. Also zwei Bands waren es, das eine war Menschheit kaputt. Da war sich Reutnitz wirklich sicher, dass es noch ein Tonband gibt, aber wir haben alles auf den Kopf gestellt und haben nichts mehr gefunden. Das war wirklich eine richtig schmerzhafte Sache. Und das zweite waren die Leipziger Schattenratten. Auch da kursierte noch der Gedanke, es gibt eine Kassette, aber wir haben alles durchsucht und wirklich nichts mehr gefunden. Und es gibt noch eine Band, da haben wir keinen Kontakt herstellen können zu Rheinfall. Ne? Also die Telefonnummern waren da und ich habe da ein halbes Jahr lang jede Woche zweimal angerufen, aber immer nur einen Anrufbeantworter dran gehabt. Und so konnten wir sie leider dann nie mitnehmen. Ne? Aber ansonsten war Wahnsinn, was noch da war. Also irre. Ne? Auch auf alten Tonbändern drauf oder auf alten Kassetten. Also es war immer so ein, naja, wie soll man sagen, ein Hoffen und ein Bangen, dass die Kassette die Digitalisierung übersteht. Aber wir haben es hingekriegt mit Hilfe und ja.
Und ja, ihr habt jetzt viel da gerettet, aber was geschieht jetzt mit dem Material? Wollt ihr, ich habe gehört, ihr habt so eine Überlegung, so eine Art Archiv zu gründen oder so, um das Material noch besser sammeln zu können?
Also das ist die Überlegung, weil es, glaube ich, dringend nötig wird. Das haben wir schon gemerkt bei Wutanfall, wo schon massenhaft Material zusammengekommen ist, was eigentlich als verschollen galt. Und jetzt durch den Sampler natürlich nochmal. Und da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie jemanden, der das verwaltet, der eine Institution ist. Ne? Es kommen permanent Anfragen von Museen oder auch von Fernsehsendern oder Leuten, die Hausarbeiten schreiben oder auch wissenschaftlich damit umgehen wollen. Und da haben wir gesagt, es wäre gut, wenn die eine Ansprechperson haben, eine Adresse und wo man weiterhelfen kann und sagen, das und das gibt es als Material, die und die Person ist da, die ist, kannst du da befragen in so einer Sache. Und da haben wir gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie machen. Auch, dass wir so ein bisschen ein Gegenstück sind zur Friedlichen Revolutionsstiftung, die sich mit einem anderen Thema befasst. Ne? Also eine Aufarbeitung, Bewahrung der Leipziger Subkultur.
Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Schrammel für das Gespräch. Und wie gesagt, 12. September dann im UT Konwitz. Allerdings ist es schon beinahe ausverkauft oder es ist schon ausverkauft.
Es ist restlos ausverkauft.
Okay.
Also das war aber auch nie anders zu erwarten. Also ja, wird geil.
Ja, dann könnt ihr euch immer noch die Dreifachplattenausgabe dann besorgen. Da ist dann auch nochmal alles drauf. Vielen Dank.
Ja, gerne.